Ich möchte die Jahreslosung in Verbindung setzen mit diesem schlichten, aber wunderbaren Tisch. Mit den Zeichen Brot und Kelch, die Zeichen seiner, die Zeichen Jesu Liebe. In der Nacht nämlich, als Jesus verraten wurde, nahm er das Brot und brach es und reichte es seinen Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib für euch gebrochen. Danach desselben gleichen den Kelch. Er dankte für diesen Kelch und er sprach, dieser Kelch ist der Kelch des neuen Bundes in meinem Blut. Nehmt und trinket alle daraus. Und so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Das aber ist mein Glück, ihm Gott nahe zu sein. Eigentlich fehlt da noch ein Ich-Aber im Vorfeld. Da hat es einen Streit gegeben bei der Kommission, die für die Jahreslosung zuständig ist, die also schon immer Jahre vorweg die Jahreslosung auswählt. Und es gab einen Teil in dieser Kommission, die sagten, wir wollen gerne, dass dieses Ich-Aber, ja, das Dennoch des Glaubens, Stichwort haben wir von Dietmar vorhin gehört, dieses Ich-Aber auch in der Jahreslosung vorkommt. Und die anderen haben gesagt, das ist doch so schwierig, denk an die Plakate und an die Tassen, das ist doch ein sperriger Text, Ich-Aber, Gedankenstrich oder Ich-Aber, Doppelpunkt. Mein Glück ist es, in der Nähe Gottes zu sein, nahe bei Gott zu sein. Also hat man sich dann schließlich geeinigt, hat gesagt, dieses Ich-Aber lassen wir weg und wir beschränken uns auf diesen Satz, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Aber wir müssen immer im Ohr haben, vorher steht eigentlich ein Ich-Aber. Das ist aber meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Also dieses Aber ist für den Psalmisten, für Asaf, so lautet der Verfasser, so heißt der Verfasser dieses Psalms, sehr wichtig. Eigentlich ist der Psalm 73 über weite Strecken ein Klagepsalm. Das fällt uns gar nicht auf, wenn wir nur diesen kleinen, kurzen Satz hören. Worüber beklagt sich der Psalmist Asaf? Er war übrigens Musikdirektor im Tempelchor in Jerusalem, im levitischen Umfeld sozusagen tätig, ein Dichter, einige Psalmen stammen von ihm. Worüber beklagt er sich im Psalm 73? Er sagt, ich mache eigentlich alles richtig, was man denn so als frommer Mensch richtig machen kann. Ich wasche meine Hände regelmäßig, wenn es um den Tempelgottesdienst geht. Ich halte die Gebote Gottes, die Vorschriften. Alles beachte ich sehr genau. Und da müsste es mir doch eigentlich sehr viel besser gehen, als es mir geht, sagt der Psalm 73. Aber ich werde täglich mit irgendwelchen Problemen konfrontiert. Und das betrifft nicht nur mein äußeres Leben, sondern mich ganz tief hier in meinem Inneren, in meinem Herzen und auch in meiner Niere, damit meint er seine Seele. In der Bibel ist das so, wenn von Herz und Niere gesprochen wird, dann ist der Geist und die Seele des Menschen gemeint. Bei uns ist das Herz eher der Sitz des Gefühls. In der Bibel ist das Herz der Sitz des Verstandes. Man dachte mit dem Herzen, sozusagen. Wir denken mit dem Kopf und das Volk Israel dachte mit dem Herzen und fühlte mit den Nieren. Das tun wir auch, da sagen wir ja manchmal auch, das geht mir an die Nieren. Ja. Herz und Nieren, Geist und Seele. Und das, was ich da erlebe in meinem Leben, obwohl ich so fromm bin, und die Vorschriften Gottes halte, das ärgert mich einfach. Und vor allem ärgert mich das, wenn ich auf die Gottlosen gucke. Denen geht's so gut. Und da wird er ganz drastisch, so drastisch, dass Luther, der ja sonst auch drastisch war, sich gar nicht traute, den Text in dieser Dramatik wörtlich zu übersetzen. Er hat das ein bisschen umschrieben. Aber da sagt er in Psalm 23, diese gottlosen Leute, die können nicht aus den Augen gucken, weil drumherum so viel Fett ist. Ja, also fett zu sein in der damaligen Zeit war etwas ganz Besonderes. Ein Zeichen von Wohlstand, von Gottes Segen, wenn man richtig vor Fett strotzte, so ungefähr wie in den 50er Jahren bei uns hier in Deutschland in der Nachkriegszeit. Ich kann mich daran erinnern, dass ich da als Kind in die Erholungsferien geschickt wurde, weil ich so mager war. Und dann hat man das aus mir gemacht, was ich heute bin, nämlich doch wohlgenährt. Man wurde losgeschickt, auf eine Waage gestellt, das war sozusagen die einzige Therapiemaßnahme, oder eher eine Diagnosemaßnahme, auf eine Waage gestellt, dann wurde man gewogen und am Ende der 3 Wochen wurde man wieder gewogen. Und wenn man dann zugenommen hatte, dann kriegte man dann den 1., 2. oder 3. Preis. Also das war eine ganz tolle Sache, zuzunehmen. Ein Zeichen, es geht mir gut. So war das auch zur Zeit des Alten Testamentes. Und der beklagt sich, der Asaf, und sagt, die sind so dick, die tragen ihre Bäuche da vor sich her. Und mir, obwohl ich so fromm bin, geht's so schlecht. Die reißen ihr Maul auf, bis zum Himmel, sagt Asaf. Und Gott stoppt ihnen dieses Maul nicht. Warum geht es den Gottlosen so gut? Und dann macht er eine Erfahrung, über die er nicht näher spricht. Wahrscheinlich im Gottesdienst. Eine Erfahrung, wo Gott seinen Blick plötzlich verändert und wendet. Und zwar insofern verändert oder wendet, dass er auf das Ende schaut. Was man ja oft nicht so sieht, wenn man die Leute, denen es so gut geht im Leben, wenn man sich die Leute anschaut und näher betrachtet, dann sieht er auf ihr Ende. Eigentlich so ein Stück über das Sterben und über den Tod hinaus. Denn von all ihrem Reichtum, wenn sie denn eines Tages vor Gott stehen, vor dem lebendigen Gott mit ihrem ganzen Leben. Kennt diese schöne Szene aus dem Hauptmann von Köpenick, ne? Wo der so über sein Leben nachdenkt, der Hauptmann von Köpenick. Er war ja gar kein Hauptmann, sondern stetiger, treuer Gefängnisinsasse. Und sagt er, und dann stehe ich vor Gott, und was soll ich vor Gott sagen? Ja, dass ich Fußmann gemacht habe. Fußmann. Geflickt habe oder auch zusammengesteckt habe. Das ist eigentlich mein Leben. Und er zeigt ihm auch, Gott, in dieser besonderen Situation dort im Gottesdienst, was es bedeutet, in Gott zu sein. Wie bedeutet das, mit Jesus den Weg zu gehen? Dass das all die Dinge dieser Welt, so sagt es Paulus, all die Herrlichkeiten weit überragt. Und er sagt, also jetzt, wo mir das aufgegangen, wo ich das neu gesehen und geschaut habe, jetzt könnte ich mich selbst drehen, dass ich so blöd war, neidisch zu sein. Ein Blick auf die Menschen ohne Gott. Und mich nicht daran zu freuen, dass ich zu Gott gehöre. Das ist aber meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Dass es ein Glück ist, erlöst zu sein. Wie der Liederdichter sagt, welch Glück ist, erlöst zu sein. Ein Vorrecht, zu Gott zu gehören. Das aber ist mein Glück, ihm, Gott, nahe zu sein. Als ich im letzten Jahr zum ersten Mal hörte, was denn als Losungswort für das Jahr 2014 ausgesucht worden ist, da hatte ich so ein zwiespältiges Gefühl. Ich stellte mir vor, das steht überall auf Plakaten, auf Kaffeetassen, Sticker und Kleber, Ankleber und so weiter. Werden ja alle mit dieser Jahreslosung versehen. Da gibt es Karten, die man sich gegenseitig zuschickt. Und einerseits habe ich mich darüber gefreut, weil ich ja immer evangelistisch denke in erster Linie. Und mich interessieren also vor allem immer auch die Menschen draußen, die nicht im Gottesdienst sitzen, die nicht die Frage nach Gott stellen, aber sie stellen die Frage nach Glück. Geht mal in eine Buchhandlung, da in den Esoterikbereich oder in den Ratgeberbereich. Wie viele Bücher gibt es zum Thema Glück? Das ist ein Markt, der Glücksmarkt. Oder wie viele Leute sitzen da am Samstagabend vorm Fernsehen und gucken auf die Lottofee, auf die Glücksfee? Heute ja alles maschinell gemacht. Früher wurden das dann noch sozusagen handgezogen. Ja?
und gucken da und denken, wenn ich denn mal das große Los gezogen habe, dann bin ich ein glücklicher Mensch.
Und ich denke an die Glückskekse beim Chinesen. Und nicht zuletzt natürlich an die Glückwünsche, die wir uns zum Anfang des Jahres sozusagen gegenseitig zusprechen oder zum Geburtstag. Und wir fromm sagen das ja so ein bisschen mit dem schlechten Gewissen, viel Glück. Ne? Also wir fügen dann mal ganz schnell noch dabei, um Gottes Segen. Viel Glück und Gottes Segen, damit das nicht zu weltlich klingt. Ja? Und ich weiß nicht, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Glück und Gottes Segen? Gottes Segen ist Glück. Aber es ist erklärungsbedürftig, auf jeden Fall. Also auf der einen Seite habe ich mich gefreut, habe gedacht, da gibt es viele Anknüpfungspunkte, Gesprächen, in Begegnungen mit Menschen. Wenn jemand sagt, ich bin ganz glücklich, ne, dann kann man sagen, mein Glück ist es, nahe bei Gott zu sein. Sofort ist man im Gespräch. Oder andere Gelegenheiten und andere Situationen. Aber dann habe ich mich auch geärgert. Dann habe ich gedacht, was verstehen denn meine Zeitgenossen, auch meine Geschwister in der Gemeinde, unter dem Wort Glück überhaupt? Also, ist ja auch eine Frage, nicht nur, was ich da so weiter sage, also wie ich es meine, oder wie die Bibel es meint, Asaf es meint, das ist mein Glück, Gott nahe zu sein, sondern es ist ja auch immer eine Frage, wie kommt das an, wie verstehen Menschen das? Das haben wir immer zu bedenken, auch bei jeder Predigt, die wir halten, oder bei jeder Bibelstunde, bei jedem Zeugnis ist das gegeben, wie kommt das an? Was hört der andere an dieser Stelle, ja? Das ist natürlich auch ein Mittel, um ins Gespräch zu kommen. Die Leute, wir kriegen zumindest spitze Ohren an dieser Stelle und sagen, warum sagt der Gottes Segen? Ja. Ich habe mich auch gefreut in Berlin jetzt, weil ich einige Tage, waren wir einige Tage, dass wir da bei einem Café halt gemacht haben unterwegs und da stand im Schaufenster, wir wünschen Ihnen ein gesegnetes neues Jahr. Das fand ich außergewöhnlich. Dass da jemand ein gesegnetes neues Jahr ins Fenster gestellt hat. Also Glück, was verstehen Leute darunter? Glück ist ein schwieriges Wort. Es ist auch schwierig, das Wort Glück, das deutsche Wort Glück, zum Beispiel ins Französische zu übersetzen. Oder ins Englische. Oder in andere Sprachen. Weil es so ist, dass in anderen Sprachen meistens die Leute ein spezielles Wort dann haben, für das, was sie vielleicht mit Glück weiter sagen. Ich sage das mal, also vielleicht zunächst nochmal, das Wort Glück ist 800 Jahre ungefähr alt, das deutsche Wort Glück. Und es hat zwei Wurzeln. Es kommt einmal von gelingen und es kommt einmal, oder ich sage es mal so, es ist verwandt mit dem Wort Luke. Also die Luke, die man Schiffsluke, Fensterluke, die man auch macht, im Englischen to look, hängt da auch mit zusammen. Ja? Good luck, anders geschrieben. Aber da steckt das Wort Glück drin. Engländer sind ja immer sprechfaul und lassen immer einfach ein paar Silben weg. Also gelack, gelack, da haben sie das gel weggelassen und haben dann lack, gut lack. Und es gibt drei Bedeutungen vom Ursprung her für Glück. Das erste ist, Glück ist so etwas wie da was so schicksalshaft in mein Leben kommt. Also da ist eigentlich eine hohe Mauer, gegen die ich ständig gucke, gegen die ich ankämpfe. Und dann ist da plötzlich eine Luke, die jemand da reingebrochen hat. Und dann sagen wir, jetzt habe ich Glück gehabt. Ich finde das immer so schön bei unserer Nachbarin, wenn die den Wetterbericht hört, auch den nachträglichen, wie es denn an anderen Stellen hier in Deutschland zugegangen ist, bei den verschiedenen Orkanen und Stürmen. Dann ist so eine stehende Redewendung bei ihr, da haben wir aber hier in Jever Glück gehabt. Da haben wir Glück gehabt hier in Jever. Und damit meint sie, das ist nicht unser Verdienst, das ist uns irgendwie zugefallen. Im Lateinischen würde man sagen, das ist Fortuna. Und ich glaube, dass die Franzosen, die mich korrigieren, sagen, in der französischen Sprache, das ist so etwas wie eine Chance oder Fortune. Es ist also ein Glück, das einem zufällt, für das man nichts getan hat. Also zufällig Man kann eben auch ein Lotto gewinnen. In diesem Sinne ist ein Glücksfall sogar ein sehr großer, wenn man also statistisch überlegt, wie gering die Chancen sind, das zu gewinnen. Das ist ein Glücksfall. Das ist mein Glück. Das andere, was Glück meint, das lässt sich im Französischen am besten übersetzen mit dem Wort Plaisir. Das ist so eine tiefe Glückserfahrung in einem Augenblick. Ich denke noch an Mireille Mathieu, die hat immer Plaisir d'amour gesungen. Kennt ihr das Lied Plaisir d'amour? Ja? Und da heißt es in diesem Lied, heißt es, dass die Plaisir, die Liebe, also Amour bietet, ist nur was für den Augenblick. Dauert nur, ich glaube, ein Moment, ein Augenblick. Aber der Kummer, der sich mit der Liebe verbindet, der kann ein Leben lang dauern. Ja? Also Glück als eine Erfahrung, die man macht, die Leib und Seele erreicht. Man ist total glücklich, aber man weiß ganz genau, es ist kein Dauerzustand. Eine eher Zufall, es fällt mir zu. Das andere, es ist ein Zustand, den ich hin und wieder in meinem Leben erlebe, aber von dem ich weiß, es ist kein Dauerzustand. Und Glück, das dritte, kann auch bedeuten, ich habe einen tiefen Frieden. Auch wenn es mal hoch hergeht in meinem Leben. Auch wenn es da Leute gibt, wie hier im Psalm 73, denen es so gut geht, obwohl sie nicht an Gott glauben. Nicht an das Rahmen. Aber ich habe ein ganz, ganz Glücksgefühl in meinem Herzen. Einen Frieden mit Gott. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Ob Stürme auch drohen von fern. Und wenn die Sea Billows rollen, so heißt es im Englischen, ne? Also die Seewellen sozusagen über mich hinweggehen. Diesen Frieden kann keiner nehmen. Die Weihnachtsfreude pustet keiner aus. Das kann man in anderen Sprachen auch nur mit anderen Worten übersetzen. Da braucht man andere Worte. Also im Französischen zum Beispiel für das letzte Bonheur. Das ist richtig, Bonheur. Bonheur. Oder im Englischen Happiness. Luck und Happiness. Das sind zwei ganz große Unterschiede. Und ich frage jetzt, lieber Asaf, was meinst du? Was ist deine Definition von Glück? Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und ich sag mal, alles drei. Alle drei Bedeutungen von Glück. Wenn ich den Psalm 73 lese. Das erste, damit komme ich hier zum Abendmahl. Glück ist etwas, was uns zufällt. Was wir gar nicht verdient haben. Wo plötzlich eine Luke aufgegangen ist, sozusagen in unserem Leben. Wo plötzlich uns die Augen aufgemacht wurden durch den Heiligen Geist. Wo wir plötzlich die Dinge in dieser Welt völlig anders gesehen haben. Das ist ja die erste Wirkung des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes bezeugt sich meinem Geist. Und dann tritt da eine Veränderung ein in der Sichtweise, in der Welt, in der Gottesschau, auch in der Anschauung meiner selbst. Und das ist etwas, was ich nicht verdient habe. Dafür ist ja der Apostel Paulus ein wunderbares Beispiel. Ja, der reitet im Sturm und Wind, um die Gemeinde Jesu zu verfolgen, die Jünger des Herrn. Ja, und dann trifft es ihn wie der Schlag. Und Jesus tritt in sein Leben, der auferstandene Herr. Und Paulus kommt später nie darüber hinweg, über diesen Augenblick, wo die Luke aufgeht. Ja, er wird ja erst blind und dann kann er plötzlich sehen, aber sieht plötzlich ganz neu. Das hat er sich nicht verdient. Das Gegenteil hätte er sich verdient. Sagt er, ich bin nicht wert, ein Apostel zu heißen, sagt er später. Aber Jesus ist mein Leben. Welch ein Glück! Und hast du schon mal darüber nachgedacht, was für ein Glück das ist, was du ja auch heute Morgen hier an diesem Tisch sitzen darfst? Hefe hat 14.000 Einwohner. Und ich schätze mal, dass von den 14.000 Einwohnern heute Morgen, na, ich sag mal 13.800 dieses Glück nicht genießt. Du sitzt heute hier. Hast du Glück? Hast du dir überhaupt nicht verdient? Gut, du bist aufgestanden heute Morgen. Ja, aber es hätte ja alles Mögliche passieren können auf dem Weg hierher. Vielleicht sogar schon im Bett, der Wecker hat nicht geklingelt. Oder sein Ehepartner hat gesagt, du, lass uns heute doch zu Hause bleiben, es ist so schönes Wetter. Oder lass uns einen kleinen Ausflug machen. Also hätte so vieles dazwischen kommen können. Und der Herr hat dir dieses Glück geschenkt heute Morgen, dass du hier an diesem Tisch sitzt, an diesem Zeichen deiner Liebe und genießt darfst. Deine Gegenwart. Das ist ein Vorrecht. Ein Vorrecht, das wir uns nicht verdient haben. Und das dürfen wir immer wieder, oder wir müssen es sogar immer wieder uns vor Augen halten, es ist nicht unser Verdienst, dass wir dazu gehören, dass wir Jünger Jesu sind, dass wir wiedergeboren sind, dass wir Adressaten sind seiner Rede, seines Wortes. Das ist nicht unser Verdienst. Das ist Gnade. Man könnte in diesem Sinne auch sagen, das ist Glück. Das ist uns zugefallen. Unverdientermaßen. Und wenn gleich das Brot und der Kelch durch die Reihen geht, dankst du einfach mal in der Stille, Jesus, für dieses Glück. Herr, ich danke dir, dass ich dazu gehöre. Nicht wie der Pharisäer das macht und sagt, Herr, ich danke dir, dass du mich so gemacht hast, wie ich bin. Sondern eher wie der Zöllner da hinten. Sagt, womit habe ich es verdient? Mit deinem Sünder. Ich brauche Vergebung und Gnade. Dass du dich über mir, über meinem Leben erbarmt hast, das ist ein Glück, Herr. Gott nahe zu sein, Jesus dir nahe zu sein, hier an diesem Tisch, das ist so ein Glück. Ich danke dir dafür. Wir wollen miteinander für dieses Brot danken und auch für diesen Kelch singen miteinander das Lied: In jener Nacht vor seinem Tod nahm der Herr Jesus selbst das Brot und brach es, dankte 149. Thank you.